Ja, morgen, ich bin Renate, ich bin 51. Ich fühle mich schon mit euch so ein bisschen verbunden. Und bei meiner Predigtvorbereitung hat mir Frank geholfen, die ganzen technischen Sachen zu machen. Mein Mann, kannst du mal aufstehen? Mal kurz. Ja, vielen Dank. Und wenn ich schon dabei bin, dann meine hübschen Kinder können auch mal gerade aufstehen. Ja, es geht heute Morgen unter anderem um Schuhe und ich habe diese Schuhe auf der Wiese gefunden und ja, vielleicht, ich habe so eine ungefähre Idee, wie die da hingekommen sind. Hat jemand von euch noch eine kreative Idee? Dann gebe ich mal das Mikro. Warum liegen Schuhe auf der Wiese? Hat sich einer ausgeruht? Und dann ist er barfuß nach Hause gegangen. Hat noch jemand irgendeine tolle Idee? Zu warm gewesen. Ja, dazu sage ich euch was. Das waren nämlich die Schuhe, die lagen da schon Monate. Und das war im Schnee, lagen die schon. Und jetzt beim Spazierengehen habe ich gedacht, jetzt nehme ich die mit, das passt zu mir. Da hat nämlich jemand die Schuhe irgendwie vergessen. Ich denke mir, dass der die vergessen hat, weil er vielleicht sich Snowboardschuhe angezogen hat, irgendwelchen Wintersport da bei uns hinter der Wiese gemacht hat. Und dann ist er einfach nach Hause gegangen. Ja, schade drum eigentlich. Jetzt kann man die nicht mehr gut gebrauchen. Die haben also Monate da rumgegammelt, haben auch schon Hunde drüber gepischert, also unser jedenfalls. Und ja, also die kann man nicht mehr gebrauchen. Sich Schuhe anzuziehen oder sich nicht anzuziehen, das kann man, finde ich, gut im übertragenen Sinne verwenden, diesen Ausspruch. Und Frank und ich überlegen uns manchmal in Situationen, muss ich mir den Schuh jetzt eigentlich anziehen oder traurig ist es auch, wenn man sich den Schuh eben nicht anzieht. Das ist ja, sieht man ja hier an den Dingern. Und ich wollte jetzt mal, ich habe so eine kleine Schuhtheorie entwickelt, ob das klappt hier mit der Brille. Und zwar in Anlehnung an das Drama-Dreieck. Das Drama-Dreieck kennen vielleicht einige von euch schon. Und jetzt erstmal zu meiner Schuhtheorie. Dazu mache ich mal so einen Schnelltest mit euch. Da braucht ihr nicht ankreuzen, sondern im Kopf müsst ihr euch das überlegen. Erstens, bist du jemand, der dazu neigt, sich Schuhe nicht anzuziehen? Magst du gerne Aufgaben und Verantwortung an jemanden abschieben, der besser dafür geeignet scheint? Denkst du, deine Meinung interessiert sowieso niemanden? Hältst du dich in vielem zurück? Also das Problem ist bei diesem Nicht-Schuhe anziehen, dass man ohne Schuhe nicht weit kommt. Da kann man nicht weite Strecken zurücklegen. Es sei denn, man heißt David Drexler, der macht das im Sommer immer ohne Schuhe, aber der ist da auch abgehärtet. Dann die zweite Frage, bist du jemand, der dazu neigt, sich Schuhe anzuziehen, die ihm zu klein sind? Bist du jemand, der dazu neigt, immer seinen Senf dazu geben zu müssen, jemand, der Leute auf den Pott setzt, sich gerne über andere lustig macht, Druck ausübt, korrigiert, kontrolliert und immer Recht behalten möchte. Also wenn du so jemand bist, dann ist da ein Problem, der Schuh drückt nämlich und das tut weh, das ist schmerzhaft, auch im übertragenen Sinne, weil durch diesen Druck, durch das ganze, ja, durch dieses Kontrollieren und so weiter, werden Beziehungen aufs Spiel gesetzt und das ist schmerzhaft auch für denjenigen, der das selber verursacht, weil jeder Mensch sehnt sich nach Beziehungen, auch derjenige, der das verursacht. Ja, die dritte Frage, bist du vielleicht jemand, der sich Schuhe anzieht, die ihm zu groß sind? Hilfst du anderen, auch wenn sie dich nicht darum bitten? Übernimmst du Verantwortung für Sachen, die sie auch selber übernehmen könnten? Da gibt es schon auch eine Gefahr, wenn die Schuhe zu groß sind, rein praktisch, dann kann man ins Stolpern kommen, irgendwann kann man auf die Nase fallen und hinfallen. Und im übertragenen Sinne ist es auch schwierig, man kann nicht allen Leuten helfen, man kann nicht alle Leute aus der Patsche ziehen, irgendwann wächst die Gefahr, dass man Burnout kriegt. Ja, um dieses, meine Schuhtheorie, die bringe ich jetzt rein in das Drama-Dreieck. Das ist entwickelt worden 1968 von Stephen Karpman. Das war jetzt, wüsste ich nicht, dass der Christ war, der hat einfach Märchen und Dramen analysiert und festgestellt, dass es da immer einen Täter gibt in der Geschichte, ein Opfer und einen Retter. Und viele, also es gab da noch ein paar Leute dann in der Nachfolge, die das aufgegriffen haben und für Beziehungen, die so konfliktbeladen sind, darauf angewendet haben, also auch gerade bei Suchtkrankheiten, sich einfach mal ja, die Konflikte, die Beziehungen angeguckt haben und was da für eine Dynamik drin abläuft, was da für Rollen gespielt werden, nämlich genau diese Rollen. Und meine Schuhtheorie, die will ich jetzt mal da einsortieren. Also der Täter, das ist ja derjenige, der sich Schuhe anzieht, die zu eng sind, der Kontrolle ausübt, der manipuliert. Da sind auch noch so heftige Eigenschaften, Herrschsucht, körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Und ja, er fühlt sich immer im Recht, hat ein Überlegenheitsgefühl und den Drang zu belehren. Dann komme ich zum Opfer. Das ist der, sich die Schuhe gar nicht angezogen hat. Die vergessenen Schuhe habe ich da einfach drunter geschrieben. Das Opfer, das hat die Tendenz, in Selbstmitleid sich zu verlieren und es kann handlungsunfähig werden. Es fühlt sich ohnmächtig und meint immer, Recht zu haben auf Rettung. Und so ein Opfer kann auch auf seine Art manipulierend sein, weil er sagt, oh, mir geht es so schlecht, und das fordert den Retter dann auf, ah ja, wie kann ich dir helfen? Also ruft den Retter auf den Plan, vielleicht auch den Täter irgendwie, dass der irgendeine Reaktion zeigt. Und an dieser Stelle ist ganz wichtig zu sagen, hier geht es um Opferrolle, und es gibt ja wirklich Opfer, also gerade Kinder, die sich nicht wehren können, das hat jetzt nichts mit Opferrolle zu tun. Und klar, dass die Opferrolle vielleicht herkommen kann durch schlimme Erlebnisse als Opfer, aber hier geht es nur um Rollen erstmal, die man in so einer Gemeinschaft in einer Beziehung spielt. Ja, den Retter haben wir noch vergessen. Der zieht sich Schuhe an, die ihm zu groß sind. Und ja, ist schon auch so vom Geistlichen ein Problem, dass er unbewusst versucht, Dinge zu tun, die ja nur Jesus tun kann. Weil Jesus rettet Menschen und wir können das nicht. Wir sind ja in seiner Abhängigkeit. Der Retter reißt Verantwortung an sich. Er wirkt sehr kompetent und hat einen hohen Leistungsanspruch. Also er ist auch automatisch schon ziemlich unter Stress. Jetzt gibt es zwischen diesen einzelnen, das hatte ich ja schon angedeutet, eben so eine Dynamik, so Beziehungen. Da will ich erstmal eingehen auf Opfer sucht Retter, Retter sucht Opfer. Das ist eine ziemlich intensive Abhängigkeit, weil ja, das Opfer ist nicht fähig, seine Sachen hinzukriegen, und der Retter springt dann gleich drauf an und übernimmt die Sachen. Nur das Problem ist eben, dadurch, dass der Retter das immer macht, wird das Opfer handlungsunfähig, weil der ist das ja gewohnt, der übernimmt das, und da gibt es so eine Abhängigkeit, die nicht gesund ist. Die nächste Beziehung zwischen Opfer und Täter ist schon ein bisschen ähnlich. Der Täter wird aber sauer, wenn er merkt, das Opfer kommt nicht klar und übt Druck aus. Und der Retter ist zum Opfer viel liebevoller. Der Täter, der hat immer ganz genau, sieht er, was falsch läuft, und kritisiert und haut drauf mit Vorwürfen und übt eben Druck aus. Und grundsätzlich, denke ich, hat vielleicht bei euch auch jeder schon so seine Lieblingsrolle oder vielleicht auch zwei gefunden, wo man sich so ab und zu mal drin aufhält, oder je nachdem, ist ja unterschiedlich bei jemand. Aber es ist so, dass in Gesprächen man diese Rollen auch ständig wechseln kann. Und das ist so ein Hin- und Herschieben von Verantwortung, von Schuld, von Ärger, von Ohnmacht, Enttäuschung. Und dann sagt zum Beispiel, also der Täter macht irgendwas und irgendjemand springt dann in die Rolle des Retters und sagt, ja, der Täter, du musst das mal verstehen, der ist total unter Stress, der meint das auch nicht so. Der entschuldigt dann praktisch den Täter. Und ja, so ist das zwischen Retter und Täter ist auch noch ein Fall. Es kann also im Gespräch immer rund gehen, hin und her, die Rollen kann man tauschen. Ich wollte jetzt zu biblischen Beispielen kommen. Das ist meine zweite Predigt hier überhaupt, und ich habe die erste Predigt gehalten. Da ging es um Mose, um seine Berufung. Und da hatte ich schon mal so rausgestellt, dass Mose schon in dieser Opferhaltung gewesen ist, weil er hat gesagt, ich kann nicht reden, schick jemand anders. Und eigentlich war es hinterher auch ganz klar, ist der Mann Gottes überhaupt gewesen im Alten Testament. Und ja, das nochmal so als Einstieg, wie jemand aus der Opferrolle dann auch sagt, nee, ich kann das nicht. Und die Geschichten, zwei biblische Geschichten, wollte ich heute auch von Mose drauf eingehen. Die erste geht direkt jetzt im Anschluss an die Berufung des Mose weiter. Also er hat sich endlich von Gott breitschlagen lassen und will jetzt nach Ägypten ziehen, will dem Pharao sagen, lass mein Volk ziehen. Und er macht sich also auf den Weg nach Ägypten und setzt seine Frau Zippora und seinen Sohn auf den Esel, und die ziehen los und sie sind unterwegs in der Herberge, und da kommt Gott selber und will Mose töten. Und seine Frau Zippora rettet ihn, indem sie einen scharfen Stein nimmt und die Vorhaut des Sohnes beschneidet, und Gott lässt daraufhin von Mose ab. Also die Geschichte finde ich schon ziemlich schockierend, und auf das Handeln Gottes darin will ich gleich dann nochmal eingehen. Aber erstmal geht es mir auch darum, um die Beziehung zwischen Opfer und Retter. In dem Fall, Mose wäre das Opfer, Zippora rettet ihn da raus aus dieser Situation. Mose hat auch hier die Verantwortung nicht übernommen, seinen Sohn zu beschneiden. Also er war vielleicht fixiert, ich muss jetzt meine Berufung wahrnehmen, und hat für diese naheliegendsten Sachen aus der Familie gar keinen Blick gehabt, war gedanklich nur da fixiert. Aber ich denke, dass diese Schieflage schon vorher war. Warum hat er seinen Sohn nicht beschnitten? Er hat seine Frau Zippora damals in Midian kennengelernt und geheiratet, als er aus Ägypten geflohen ist. Und in Zipporas Familie war das wahrscheinlich nicht üblich, dass Kinder beschnitten wurden. Und ja, Mose hat da nicht die Verantwortung übernommen für seinen Sohn, hat gesagt, nee, das ist jetzt wichtig, sondern er hat das Zippora überlassen, so interpretiere ich das mal. Und ja, er hat da keine Initiative ergriffen. Diese Beziehung zwischen Opfer und Retter ist schon, ja, schon länger da, habe ich so den Eindruck. Jedenfalls, was die, das betrifft, was ihren Sohn anbetrifft. Und auch jetzt in der Situation ist wieder Zippora, die ihn rausrettet, die einfach den Durchblick hat und einen Stein nimmt und den Sohn beschneidet, weil das wusste Mose. Wenn aber ein männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das steht schon in 1. Mose 17, Vers 14. Das war wichtig für Mose. Der muss das gewusst haben, aber ja, er hat diesen Schuh sich nicht angezogen. Ja, das hatte ich jetzt so als Beispiel zwischen Retter und Opfer, diese Beziehung, diese ungesunde Abhängigkeit, das sollte jetzt ein Beispiel dafür sein. Opfer braucht Retter und Retter braucht Opfer. Ich muss mich hier nicht konzentrieren. Also grundsätzlich ist es natürlich klasse, dass Zippora das gemacht hat und dass Retter ganz tolle Sachen machen. Das steht auch ohne Frage. Nur, dass sie sich überfordern selber und eben die anderen Leute handlungsunfähig machen mit ihren guten Aktionen. Das ist die Gefahr daran. Ich wollte ja noch mal kurz eingehen darauf, dass Gott Mose töten will. Das ist ziemlich hart, das ist eben Altes Testament, und er hat gesagt, die Strafe für Nichtbeschneidung ist der Tod, und er ist konsequent in diesem Fall. Aber ich denke, dass Gott selber sich auch am meisten gefreut hat, dass er Mose nicht töten musste, dass Zippora ihn gerettet hat, weil in Hesekiel steht ein Vers, Hesekiel 18, 23, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod eines des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Das hat mich nochmal versöhnt, dass Gott wahrscheinlich da auch ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und grundsätzlich passt Gott nicht in das Drama-Dreieck, weil das ist ein Ding, das ist zwischenmenschlich, das sind zwischenmenschliche Beziehungen, die da schieflaufen, und Gott ist ja in sich eins, und den kann man da nicht einbringen in dieses Dreieck. Ein weiteres Beispiel möchte ich euch noch bringen. Es geht geschichtlich schon viel weiter. Die sind schon längst aus Ägypten ausgezogen, das ganze Volk, und sind unterwegs ins neue Land. Und Moses Geschwister, Miriam, Aaron, die reden gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin. Außerdem empören sie sich, dass Gott nicht nur allein durch Mose, sondern auch durch sie reden kann. Und ich glaube, das ist der tiefere Grund. Also nicht, dass sie sich über die Kuschiterin aufgeregt haben, sondern ja, Gott redet doch schließlich auch zu uns. Also ich höre da so unterschwellig Neid auf alle Fälle als Motiv, dass die ihren Bruder unter Druck setzen. Und Gott wird zornig darüber und wendet sich ab, und daraufhin wird Miriam aussätzig. Das habe ich als Beispiel genommen, um ja, den Täter mal rauszustellen, weil Aaron und Miriam sind ja hier die Täter, wobei das schon auffällig ist, dass nur Miriam aussätzlich wird. Ich denke, das wird daran liegen, dass sie die antreibende Kraft von diesem Zwist war. Und ja, der Täter, der hat eben ein ganz genaues Auge dafür, was falsch läuft. Und Aaron und Miriam haben das wahrscheinlich jetzt als Pflicht angesehen. Wir müssen unseren Bruder mal korrigieren, weil der hat eine Frau, die ist gar keine Israelitin. Und es steht irgendwo später, dass für einen Priester zum Beispiel, dass der sich eine Jungfrau seines Volkes zur Frau nehmen soll. Und ich denke, dass sie ihm dann einen Vorwurf gemacht haben, du bist schließlich Leiter, du bist Vorbild. Und dann hast du nicht eine Frau aus unserem Volk, sondern eine Kuschiterin. Und sie überheben sich über Mose. Und sie haben nicht den Auftrag von Gott, ihn zu korrigieren. Das merkt man ja hier, weil Gott wird zornig darüber. Und Gott erklärt das dann den beiden, dass das mit Mose was ganz anderes ist. Ihn hat er über sein ganzes Haus gesetzt. Und er fragt die beiden, habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht zu reden? Das Ganze steht im 4. Mose 12, falls ihr bitte nochmal zu Hause auch nachlesen könntet. Ja, ich denke, dass Miriam, ich zeige euch nochmal ein Bild, das war auch aus meiner letzten Predigt, hier rettet sie Mose, also begleitet ihn als Baby und passt auf, dass ihm nichts passiert, und er kommt ja dann zu der Prinzessin. Und ja, ich glaube, dass Miriam sauer ist. Sie hat ihren kleinen Bruder rausgerettet aus dieser Situation damals, und jetzt spielt sich ihr Bruder so groß auf und will der Chef sein, und sie ist doch auch jemand, und sie ist auch eine Prophetin, das steht auch in der Bibel drin. Und sie hört ja auch Gottes Wort, Gottes Stimme. Und ja, sie überhebt sich und nimmt, denke ich, wahr, Mose spielt sich mächtig auf, aber es steht auch direkt in diesem Text drin, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Das heißt, sie hat sie verleugnet das. Mose überhebt sich gar nicht. Sie fühlt sich nur minderwertig wahrscheinlich und hat ein total verletztes Herz bekommen. Das ist meine Interpretation. Sie ist verbittert, und aus diesem verbitterten, verletzten Herz heraus kritisiert sie Mose und ja, wird lieblos, gesetzlich und rechthaberisch. Jetzt möchte ich noch mal zu Zippora gehen, weil ich ja gesagt hatte, sie gehört nicht zum Volk der Israeliten. In Midian hat Mose sie ja geheiratet. Ich finde das ganz interessant, weil letzte Woche hat Thorsten Moll bei uns gepredigt und der hat uns darauf aufmerksam gemacht, von Adam zu Noah, das sind 10 Generationen, von Noah zu Abraham auch nochmal. Und ja, ich wollte hier nur darstellen, Mose, Aaron, Miriam, die stammen aus dem Stamm Levi und ja, von Abraham. Das ist eben wichtig, weil Abraham hat ja den neuen Bund mit seinem Volk geschlossen und das Zeichen war die Beschneidung. Und Zipporah ist eine Kuschiterin. Oben, Noah hat 3 Söhne und der Ham hat den Sohn Kusch und von dem stammen die Kuschiter ab. Und jetzt, Moment, ich will hier nochmal gucken, wo ich bin. Ich mache jetzt mal, oh, ich bin gerade hier durcheinander. Ja, die Kuschiter. Jetzt zeige ich euch mal ein Überraschungsfoto, wie Zipporah ausgesehen haben könnte. Einige kennen sie. Das ist Topmodel Sarah von 2009. Ich mag die total gerne. Und sie kommt aus Äthiopien. Also ihre Familie kommt aus Äthiopien. Und das ist genau die Kuschiter. Das war ein Volk, das in der Gegend des heutigen Äthiopiens gelebt haben. Und ja, es ist eben so ein bisschen verwirrend, dass Mose sie in Midian kennengelernt hat. Und ich habe dann mal nachgeschlagen im Lexikon zur Bibel. Und da steht, unter der kuschitischen Frau des Mose haben wir wohl Zipporah und keine zweite Frau zu verstehen. Ich meine, das kann ja gut sein, dass jemand aus Äthiopien, dass ihre Familie da eben in Midian war oder dass sie da als Nomaden hingezogen sind. Ja, das fand ich interessant. Gerade weil wir auch in unserer Gemeinde so viel Hautfarbnuancen haben, finde ich das toll zu wissen, wie Moses Frau ausgesehen haben könnte. Ich will jetzt noch mal einen kleinen Exkurs machen zu dem Stammbaum. Wenn ich den da schon mal so habe, ist mir so aufgefallen, Gott hat die Erde durch die Sintflut, also alles zerstört, aber Noah ist da eben nur rausgekommen mit seiner Familie. Und ja, er hat die Sintflut kommen lassen, weil es bekümmerte ihn in seinem Herzen, als er die Bosheit der Menschen sah. Aber mit Mose hat er einen Bund geschlossen, dass das nie wieder passiert mit der Sintflut, dass alle umkommen werden. Und als Zeichen des Bundes hat er den Regenbogen gesetzt. Bei Mose hat er einen engeren Bund geschlossen. Das ging jetzt um ja, sein Volk und ihn, also Abraham und seine Nachkommen. Und als Zeichen dieses Bundes hat er die Beschneidung gesetzt. Von daher war ihm das auch total wichtig, auch dass Mose seinen Sohn beschneidet. Und ja, jetzt wollte ich, weil das so nahe liegt, noch erster Bund, zweiter Bund, wir leben im neuen Bund. Das wollte ich nicht ungesagt lassen. Vielleicht auch gerade für Leute, die noch gar nicht wissen, ob sie zu Gott gehören. Weil wenn man verheiratet ist, dann weiß man, dann hat man einen Bund geschlossen, man weiß, zu wem man gehört. Und wer das noch nicht weiß, dem möchte ich das ganz doll aufs Herz legen. Das ist, Jesus ist gestorben für uns. Ich habe gedacht zuerst, das Zeichen des neuen Bundes wäre vielleicht das Kreuz, ist bestimmt auch, aber ich habe jetzt vom Abendmahl her, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also darum geht es. Jesus hat sein Blut vergossen für unsere Schuld und wir haben wieder Zutritt zu Gott. Alles, was uns getrennt hat von Gott, Jesus ist dafür gestorben und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und das Evangelium, der neue Bund, ich finde, das ist am besten, Helmut, du hattest den Vers auch schon gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und ich habe den Vers mal umgeformt, so weil das jeder persönlich für sich in Anspruch nehmen darf. Gott liebt mich so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für mich gab. Ich kann das gar nicht lesen, das ist zu dunkel irgendwie, ne? Ja, Gott liebt mich so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für mich gab. Ich glaube an Jesus, deshalb werde ich nicht umkommen. Ich habe ewiges Leben. Ja, jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zum Dramadreieck und die Möglichkeiten, wie man da rauskommt. Frank und ich haben das ja kennengelernt auf dem Team F-Seminar und meine ganzen Informationen sind von Team F und auch aus dem Internet. Aber was ich jetzt über die Veränderung des Dramadreiecks sage, das haben wir nur von Team F und ich weiß nicht, wer da ursprünglich sich das ausgedacht hat. Ich finde es sehr genial, weil aus dem Täter soll ein Prophet werden. Also der Täter, der immer aggressiv ist, der immer rumkritisiert, der soll in demütiger Weise vor Gott stehen, in Verbindung mit ihm und ja, Gottes Möglichkeiten weitergeben und nicht die eigenen. Also er sieht ja sowieso schon Dinge, aber wenn er mit Gott in Verbindung ist, dann ist das eine ganz andere Grundlage, wenn er sich dessen bewusst wird, dass er nicht selber alles, was er sieht, platt machen muss. Und ja, nochmal kurz auf die Geschichte mit Mirjam zurückgeblendet. Sie war ja wirklich eine Prophetin, aber sie hat sich nicht als solche verhalten. Also sie hat Aaron, sie hat Mose kritisiert aus dem verletzten Herzen und das war nicht, weil sie von Gott irgendwas gehört hätte. Der Retter, der soll zum Priester werden. Der Retter, der alles so im Griff hatte und alle Leute retten musste, die ganzen Lasten sich aufgeladen hat, der soll im Gebet alles bei Gott abgeben, nicht mehr alles eigenmächtig an sich reißen, sondern sich bewusst werden, Jesus ist der Retter und ihm das abgeben, ihm das hinlegen. In der Geschichte von Mirjam und Aaron ist es Aaron, der im Grunde auch wirklich Priester war, aber sich in dem Fall auch nicht als Priester verhalten hat, als er gemerkt hat, Mirjam ist aussätzig, da steht er auf dem Schlauch und er schreit zu Gott, nein, er geht zu Mose und sagt, Mose, mach was. Und Mose handelt dann richtig, Mose schreit zu Gott. Und das ist ja genau der richtige Weg, das ist ja der Weg des Priesters, bei Gott das abzugeben und alle Anliegen vor ihn zu bringen. Das Opfer wird zum König. Das finde ich eigentlich die coolste Umwandlung. Also das spricht mich total an. Wenn ich über manche Sachen bei mir nachdenke, dann überlege ich, nee, ich will jetzt König sein, weil das Opfer, das resigniert und lässt alles so über sich ergehen, aber der König, der nimmt das Zepter seines Lebens in die Hand und der trägt Selbstverantwortung, der wird handlungsfähig. Das Ganze natürlich in der Abhängigkeit zu Gott. Als Kinder Gottes sind wir mit ihm, von ihm abhängig. Und ja, das beste biblische Beispiel finde ich immer noch Mose, der eben gesagt hat, ich kann nicht reden, Gott schickt jemand anders kann das besser machen. Aber Gott hat Mose auserwählt und Gott war auch der Mann Gottes, der auch im Neuen Testament erwähnt wird. Ja, grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, dass diese ganzen Rollen da müsste man noch tiefer graben, die Schicht, weil wie wird man Opfer, wie wird man Retter, wie wird man Täter? Das sind Verletzungen, bei mir ja Zorn und ja, bei Mose, das hatte ich in der ersten Predigt schon gesagt, seine Kindheit, er gehörte nie dazu. Das sind irgendwelche Wunden, Verletzungen, die aufgearbeitet werden müssen. Und aber auch wenn man von diesem Dreieck jetzt ausgeht, finde ich, hilft das auch schon weiter, wenn man sich bewusst wird, was läuft hier eigentlich ab, dass man dagegen steuern kann und sagen kann, nee, ich will jetzt König werden oder ich will jetzt Priester sein, ich möchte Prophet sein. Ja, das ganze Drama-Dreieck, das ist ein Wirrwarr, das geht immer hin und her und wir haben ja als Christen Ziele und Aufgaben, das hattest du auch gut schon gesagt, wir sollen neues Land einnehmen und ja, wir sollen aufeinander Acht haben, wir sollen einander dienen, wir sollen uns unterstützen und ermahnen. Wir haben eigentlich keine Zeit, uns in diesem Drama-Dreieck länger aufzuhalten. Und das ist so meine Vision, wenn wir anfangen als Könige, Propheten und Priester uns zu benehmen, dann können die Könige wertvolle Begabungen hier einbringen, die bis jetzt vergraben waren. Und die Propheten, die können Dinge von Gott empfangen und weitergeben, und Gott selber bereitet ja auch den Boden vor. Wenn er jemanden was aufs Herz legt, dann bereitet er das ja schon vor. Und auch wenn das vielleicht mal ziemlich auf den Nerv trifft, trotzdem, wenn es von Gott ist, dann ist es ja gut, dann ist es ja fruchtbar. Und als Priester, ja, ist es so wertvoll, alles bei Gott abzugeben und Gott auch endlich zum Zug kommt. Wenn wir selber aufhören zu rackern und zu machen, dann schaffen wir ja eine Möglichkeit für Gott, dass er Veränderung endlich machen kann. Ja, ich wollte jetzt noch zum Schluss kommen, die letzten Sachen, und vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal anfangen. Ich will jetzt meine Schuhpredigt so den Sack mal zubinden und noch mal auf Mose kurz zu sprechen kommen, weil in dieser Geschichte wird gesagt, Gott spricht zu ihm aus dem Dornbusch, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil das ist heiliges Land, wo er sich drauf befindet. Und ganz praktisch ist an diesen Schuhen sicher Schafsdreck, und das passt einfach nicht mit der Heiligkeit Gottes zusammen. Und genauso wenig passt unsere Schuld zusammen mit Gottes Heiligkeit. Also im übertragenen Sinne sind unsere Schuhe auch voll Dreck. So die ganzen Beziehungssachen, da laden wir auch schon Schuld auf. Und ja, wir drehen uns immer nur um uns selber im Kreis oder im Dreieck drehen wir uns. Und darum ist es gut, wenn man sich dafür entscheidet, diese alten Schuhe abzugeben. Ich mache das mal so ganz symbolisch. Die kann keiner mehr gebrauchen, das ist jetzt zu spät. Und ja, das bei Jesus abzugeben. Und ich denke, das ist aber nur der erste Schritt, weil das wird ein Prozess sein. Die alten Muster, die werden wir nicht von heute auf morgen so knacken können. Aber wenn uns das erstmal bewusst ist, können wir daran arbeiten. Und ganz cool ist auch, dass Gott was Neues für uns hat. Er hat Stiefel sogar für uns. Stiefel, um das Evangelium des Friedens voranzutragen. Wir haben wirklich ein Ziel, wir haben eine Aufgabe. Wir haben zuerst gesungen, nehmt ein das gute Land, das Gott dir gibt. Ja, wir sind geliebte Kinder. Lasst uns als Könige, Priester und Propheten unsere Gemeinschaft in liebevoller Weise gestalten. Amen.